16. Mai 2014. Wie man ein Land übernimmt. In Zeiten anstehender Europawahlen ist wieder viel die Rede von den Fundamenten der Demokratie, zu denen die Wahl selbst gehört. Dass sie nicht gefälscht, manipuliert, ihre Legitimität nicht in Frage gestellt wird, gehört zu den Privilegien in ganz Europa. In ganz Europa? Nicht mehr. Nach der Eingemeindung der Krim durch Russland sind die baltischen Staaten stärker in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Sie fürchten, wohl nicht ganz zu Unrecht, russische Versuche, sie wieder ins putinsche Neosowjetreich einzugliedern. Eines der exponiertesten Länder mit einer großen russischsprachigen Minderheit ist Estland. Und ausgerechnet hier findet seit über 10 Jahren eines der tollkühnsten Experimente mit Online-Wahlen statt. Auch in Deutschland ist es noch gar nicht lange her, dass Online-Wahlen den Stempel zukunftsweisend hatten und Prototypen entwickelt und getestet wurden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die gesetzlichen Regelungen über Wahlcomputer für verfassungswidrig und nichtig erklärte, begann das Umdenken. Denn das Urteil des Gerichts postuliert, jeder Wähler muss ohne besondere technische Expertise und Hilfsmittel das Wahlsystem nachvollziehen und verstehen können. Seither ist nicht einmal der Versuch gewagt worden, die Vorgaben aus Karlsruhe in ein neues Gesetz zu gießen. Die Gefahr, die Demokratie elektronisch zu unterwandern, gilt hierzulande als abgewehrt. Mag die gefährliche Idee in Deutschland zwar beerdigt sein, so haben neben Estland auch andere Staaten Online-Wahlsysteme im Einsatz. In 31 US-Bundesstaaten können Auslandsamerikaner und Soldaten ihr Parlament und ihren Präsidenten elektronisch über das Internet oder sogar per E-Mail wählen. Auch für über 100.000 Auslandsschweizer gibt es seit einigen Jahren eine digitale Wahlurne über das Netz. In Kanada ist man da schon vorsichtiger, seit im Jahr 2012 bei der Online-Wahl eines Parteichefs ein Angriff über die Netze gegen 10.000 Computer gemeldet wurde. Es handelte sich um einen massiven und organisierten, sogenannten verteilten Denial-of-Service-Angriff, bei dem die Computer zur Wahlzeit mit sinnlosem Datenverkehr überflutet wurden. Reguläre Online-Wähler der Partei hatten das Nachsehen. Ihr Zugang war versperrt oder stark verlangsamt. Der kommerzielle Anbieter der Online-Wahl konnte dem Angriff nichts entgegensetzen. Der Partei blieb nur der Ausweg, die Wahlzeit mehrfach zu verlängern. Für eine parlamentarische Wahl wäre das natürlich undenkbar. Für Online-Wahlsysteme müssen jedoch nicht nur solche Angriffe erfolgreich in Echtzeit abgewehrt, sondern im Grunde die technologische Quadratur des Kreises gefunden werden. Es muss natürlich sicher gegen jede erdenkliche Art der Manipulation sein, mindestens aber darf es niemals vorkommen, dass sie unentdeckt bleibt. Zusätzlich müssen Angriffe mitbedacht und abgewehrt werden, die in Zukunft möglich sein werden, schon weil ein solches Abstimmungssystem eine größere Investition ist, die für ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte in Gebrauch sein wird. Das allein ist mit den typischen finanziellen und technischen Mitteln, die zur Verfügung stehen, kaum lösbar. Nicht nur die zentralen Wahlserver müssen gesichert werden, auch die Computer oder Telefone der Wähler, von denen aus die Stimme abgegeben wird, müssten gegen Angriffe gefeit sein. Im Zeitalter von Botnetzen, die Millionen von Heim-PCs infiltriert haben, ist dies de facto unmöglich. Sicherheitsexperten haben schon seit etlichen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass das estnische Online-Wahlsystem insbesondere mit der spezifischen Bedrohungssituation durch seinen großen östlichen Nachbarn ein riskantes Experiment ist. Der Enthusiasmus der Verantwortlichen für das System, das mit der Aura von Modernität und Zukunft daherkam, war jedoch ungebrochen. Selbst nachdem Estland unter größeren Computerangriffen zu leiden hatte, die gemeinhin Verursachern in Russland zugeschrieben werden. Nun hat ein Forscherteam unter Leitung von Professor Alex Helderman von der University of Michigan vor den Europawahlen in Estland eine detaillierte Analyse des Online-Wahlsystems vorgenommen. Das Urteil des diese Woche veröffentlichten Berichts ist vernichtend. Das System, konzipiert vor über 10 Jahren, ist den heutigen Angriffen in keiner Weise gewachsen. Es erwies sich als auf mehreren Wegen und ganz praktisch manipulierbar, ohne dass hinterher ein Angriff erkennbar wäre. Dies ist auch die Achillesferse von digitalen Wahlen. Ein geschickter Angriff hinterlässt keine Spuren einer Manipulation. Die technischen Details der Angriffe sind noch nicht publiziert. Die Forscher dürften damit bis nach den Wahlen warten, um sich nicht dem Vorwurf der Beschreibung einer Angriffsblaupause auszusetzen. Die vorab publizierte Zusammenfassung reicht jedoch aus, um von einem digitalen Totalschaden zu sprechen. Die Forscher zeigten etwa, dass über ein Botnetz die Computer der Wähler so manipulierbar sind, dass ihre Stimmabgabe trotz Einsatz der estnischen E-Government-Chipkarte verändert werden kann. Sie konnten außerdem plausibel zeigen, dass die Wahlauswertungssoftware manipuliert werden kann und auch die Wahlserver angreifbar sind. Bei einem erwarteten Stimmanteil von über 20% Online-Wählern in Estland und den üblichen knappen Wahlausgängen sind diese Ergebnisse ein ernstes Sicherheitsrisiko für die Stabilität eines NATO-Landes. Es geht hier nicht mehr nur um demokratische Werte wie die korrekte und nachvollziehbare Abbildung des Wählerwillens. Das Risiko einer Übernahme der Regierung in Estland durch eine ausländische Macht per digitalen Angriff ist ganz real. Ein solches Szenario ist nicht nur im Bereich des technisch Möglichen, sondern praktisch und unentdeckt ausführbar. In einer Zeit, in der wir dank der Snowden-Enthüllungen wissen, dass die Geheimdienste der Five Eyes die Mittel für eine solche Manipulation aus der Portokasse zahlen und wenig lässt vermuten, dass Russland ihnen nachsteht, wird das Estland-Online-Experiment zum gefährlichen Politikum, das die Legitimität des Ergebnisses der Europawahl in Frage stellt.
Juli 2014. Ohne unser Wissen gebrandmarkt. Diese Woche wurde deutlich, dass es manchmal nur furchtlose Kläger und eine beherzte Richterin braucht, um etwas zu bewegen und das seit Jahren Offensichtliche endlich auszusprechen. Die seit 10 Jahren existierende No-Fly-Liste der US-Regierung, die Menschen enthält, die in Verbindung zu nicht näher definierten Terroristen nachgesagt werden und die deshalb keine Flugzeuge besteigen können, sind mit den amerikanischen Grundrechten nicht zu vereinbaren. So urteilte am Dienstag eine US-Richterin mit der Begründung, dass für derart Stigmatisierte keinerlei Rechtsweg offen stünde, sich gegen die Aufnahme in die Liste zur Wehr zu setzen. Der Fall betrifft 13 Amerikaner, unter ihnen ehemalige US-Soldaten, die am Flughafen zurückgewiesen wurden. Ihnen muss ein Weg aufgezeigt werden, diese No-Fly-Entscheidung juristisch prüfen zu können. Denn das Teilnehmen an internationalen Flügen sei nicht etwa Annehmlichkeit oder Luxus, sondern in der modernen Welt sowohl eine Notwendigkeit als auch ein Freiheitsrecht, so die Richterin. Die über 20.000 Menschen auf der No-Fly-Liste dürften das mit Hilfe der American Civil Liberties Union erstrittene Urteil aufmerksam lesen, sofern sie von ihrem Unheil bereits wissen. Zumindest den etwa 500 Amerikaner unter ihnen öffnet sich nun ein Weg, sich von dem Stigma befreien zu können. Das gelang nach jahrelangen Prozessen bisher nur einer einzigen Person. Die Wissenschaftlerin Rihanna Ibrahim konnte nachweisen, dass sie versehentlich auf die No-Fly-Liste gesetzt worden war. Der Richter beschrieb die mangelnde Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit und insbesondere die Behandlung von Frau Ibrahim im Urteil als schlicht kafkaesk. Die Washington Post berichtete allerdings im April, dass es noch einen anderen erfolgversprechenden Weg gibt, den eigenen Namen von der Liste zu tilgen. Das FBI hatte sich erdreistet, einen der am Flughafen zurückgewiesenen noch an Ort und Stelle eine Zusammenarbeit anzubieten. Ein anderer Betroffener berichtete dem britischen Guardian, ein FBI-Agent hätte ihn ganz unverblümt gedroht: Wir sind die Einzigen, die die von der Liste entfernen können. Man kann natürlich argumentieren, dass dies Einzelfälle sind und man den Behörden, die solche Listen bestücken und Reisesperren aussprechen, einfach vertrauen soll. Dieses Vertrauen dürfte allerdings selbst den Wohlmeinenden im Zuge des Snowden-Jahres gründlich vergangen sein. Reisefreiheit ist ein Menschenrecht, dessen Einschränkungen am wenigsten den intransparenten, unkontrollierbaren Geheimdiensten obliegen sollte. Die No-Fly-Listen sind keineswegs die einzigen Dateien über Menschen, denen grundlegende Rechte entzogen werden, ohne dass sie auch nur die Chance hätten, daran etwas zu ändern. In Deutschland gibt es seit 2007 die sogenannte Antiterror-Datei, die als gemeinsame Datei von Polizeien und Nachrichtendiensten angelegt wurde und selbstverständlich auch von ausländischen Partnerdiensten bestückt wird. Beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen existiert ein euphemistisch Sanktionsausschuss genanntes Gremium, das ebenfalls eine Liste solcher Menschen führt. Niemand kann oder will begründen, was die Kriterien sind und warum jemand aufgenommen wird. Der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier brandmarkte die Rechtlosigkeit der Sanktionen 2008 in einem Spiegelgespräch mit Thomas Dahnstedt mit den Worten: Wenn Sie auf einer solchen Terrorliste stehen, können Sie im Grunde gar nichts mehr machen. Das Zustandekommen unterscheidet sich kaum von den amerikanischen Prozeduren. Papier brachte das Problem so auf den Punkt. Das Interessante ist, dass die Betreffenden, die auf eine solche Liste kommen, weder vorher angehört werden, noch dass ihnen die Gründe mitgeteilt werden, weshalb sie aufgeführt sind. Die zugrunde liegenden Beweise werden nicht mitgeteilt und es gibt keinen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz. Die aktuelle Entscheidung der amerikanischen Richterin erinnert mich an ein eindringliches Gespräch mit Frank Schirmacher vor einigen Jahren über meine persönlichen Erinnerungen an die DDR und das unbeschreibliche Gefühl von Freiheit, sie nach dem Fall der Mauer in jede beliebige Himmelsrichtung verlassen zu können. Wir kamen später darauf zurück, als die Snowden-Enthüllungen schon monatelang Schlagzeilen machten und der Lebensgefährte von Glenn Greenwald, David Miranda, mit einem bizarren Terrorismusvorwurf am Londoner Flughafen festgesetzt wurde. Anhand des Falles konkretisierten sich die oft recht abstrakt erscheinenden asymmetrischen Wissens- und Machtverhältnisse und der Autonomie- und Souveränitätsverlust auf bedrückende Weise. Schirmacher war elektrisiert, als ich von Fällen deutscher Reisender berichtete, die mangels Prominenz der Betroffenen nicht öffentlich diskutiert worden waren. Sofort war der Plan, diese Öffentlichkeit herzustellen, die Umstände zu berichten, die Schicksale zu erzählen, etwas zu bewegen. Doch der Text konnte nicht erscheinen, die Betroffenen wollten ihre private Geschichte nicht in der Zeitung lesen. Das Stigma des Terrorverdachts erwies sich als übermächtig. Als ich wenig später selbst zu einer USA-Reise aufbrach, kam mitten in der Nacht vor dem Aufbruch noch eine von Schirmachers Mails im üblichen Telegram-Stil. Alles Gute in USA, wenn Sie nicht reinkommen, sofort schreiben, wenn eingesperrt, Geduld haben, jederzeit unseren USA-Korrespondenten anfunken. Neben den Kontaktdaten schob er auch in seinem unnachahmlichen, leicht makaberen Humor noch eine nicht abdruckbare Guantanamo-Anspielung hinterher. Die angebotene Hilfe musste ich nicht in Anspruch nehmen, sondern konnte nach einem undurchschaubaren Datenabgleich und der Abgabe meiner Fingerabdrücke und eines biometrischen Gesichtsbildes nur leicht behelligt ein- und ausreisen. Nur das Freiheitsgefühl will sich nicht mehr recht einstellen.